So, liebe Leute, wir befinden uns in der Sommerpause und haben dementsprechend ein bisschen Zeit, mal auf Themen zu schauen, die zwischendrin unter den Tisch fallen. Und zwar wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht unter einem Stein schlaft, dass McLaren momentan die Formel 1 ja quasi nach Belieben dominiert. Aber wir schauen uns jetzt mal an, warum ist das denn eigentlich so und was macht denn McLaren 2025 besser als die anderen Teams? Denn wenn man zum Beispiel die Sprints abzieht und nur die regulären Sonntagsrennen sich anschaut, dann haben eigentlich nur George Russell und Max Verstappen mit einem, beziehungsweise im Fall von Verstappen zwei Siegen, die McLaren-Dominanz mal wirklich durchbrechen können. Und wir werfen dementsprechend in diesem Video mal einen Blick, warum das alles so ist, wie es ist. Und als Aufhänger nehmen wir ein Interview am Wochenende des Ungarn Grand Prix. Da wurde nämlich Andrea Stella was Interessantes gefragt. Und das hat mit der Vergangenheit von Ferrari zu tun, Dave.
Legen wir los, steigen wir ein. Das wird eine spannende Episode heute, Freunde. Genau, du sprichst es an. Es gab ein Interview im Rahmen des Ungarn Grand Prix. Da wurde Andrea Stella spannende Dinge gefragt, unter anderem, ob er denn Parallelen erkennen kann zwischen der McLaren-Dominanz heutzutage und der Ferrari-Dominanz ja zu Beginn der 2000er Jahre. Damals, das ist nämlich der ganze Hintergrund der Geschichte, war Andrea Stella bei Ferrari und hat sich das aus nächster Nähe anschauen können. Er war da in einer Junior-Rolle tätig und klar, hatte natürlich alle Einblicke, ja, was Schumi und seine ganze Gang da so getrieben haben, um ja eine bis dato zumindest einmalige Siegesserie hinzulegen. Die wurde mittlerweile von Mercedes noch ein bisschen getoppt, aber trotzdem, es ist eine absolut einmalige Ära. Schumi, Ferrari, 5 Fahrertitel hintereinander, 6 Konstrukteurstitel hintereinander. Wer damals schon dabei war, der fühlt das sicher auf jeden Fall nach. War auf jeden Fall eine ganz, ganz krasse Geschichte, ja. Wenn ihr es nicht wisst, Michael Schumacher war zweimal Weltmeister in den 90er Jahren, 94, 95 mit Benetton, ist dann einigermaßen riskant zu Ferrari gewechselt. Die waren damals wirklich alles andere als ein Top-Team, hat aber diese Herausforderung angenommen, konnte dann im Laufe der ersten Monate eigentlich schon seiner Anwesenheit dort natürlich mit Hilfe von Jean Todt eine sehr namhafte Truppe um sich scharen. Und diese Truppe blieb dann eine ganze Weile zusammen. Sie haben was Einmaliges geschaffen, eine einmalige Mannschaft, eine einmalige Kultur. Ja? Und diese Kultur hat es dann ermöglicht, diesen unglaublichen Lauf zu starten, ja. Wie gesagt, zwischen 2000 und 2004 fünfmal in Folge Fahrerweltmeister Schumacher und 2005 haben sie dann auch noch den Konstrukteurstitel geholt gegen Renault, auch wenn da Alonso schon Weltmeister wurde als Pilot. So war das damals und Sebastian, verrät euch mal, wer denn diese namhaften oder die wichtigsten Schlüsselfiguren damals bei Ferrari waren und wo die herkamen.
Tja, und das wird nämlich im Vergleich mit McLaren dann nämlich auch gleich relevant, deswegen holen wir jetzt auch so weit aus. Also es war ja natürlich nicht nur Michael Schumacher, der zu Ferrari gekommen ist und Jean Todt als Teamchef, sondern zum Beispiel Rory Byrne, der war Chefkonstrukteur bei Benetton, kam dann Ende 96 zu Ferrari, war dann noch beurlaubt, hat dann 97 dann richtig losgelegt, ähnlich wie das jetzt zum Beispiel auch bei Adrian Newey gelaufen ist mit Aston Martin. Der war dann der Hauptdesigner des Ferrari oder der Ferrari-Chassis während der Erfolgsjahre. Dann haben wir natürlich Ross Brawn, technischer Direktor bei Benetton, auch eben zur gleichen Zeit zu Ferrari gekommen, Ende 96, und hat dann da die Rolle ebenfalls des technischen Direktors übernommen. Damals, wir erinnern uns noch aus zahlreichen, ich habe meistens RTL-Übertragungen geschaut, er wurde das Superhirn genannt, also natürlich da.
Wir hatten ja nichts, ne? Gab ja nur RTL.
Gab ja nur RTL, genau. natürlich auch damals schon Premiere und Sky, aber da hatten wir halt keine Kohle irgendwie keine Möglichkeiten. So, aber wen haben wir noch? Nigel Stepney, Chefmechaniker bei Benetton, auch der ist 96 zur Ferrari gegangen, wurde dort Teamkoordinator bzw. leitender Mechaniker, und dann haben wir zum Beispiel noch Luca Baldiseri, der war zwar schon vorher bei Ferrari, der hat dann aber auch sehr eng mit diesem Benetton-Kernteam, das dann rüber gewechselt ist, um Schumacher, Brawn und Byrne zusammengearbeitet, also alles sehr, sehr wichtige Personalien, die dann auch wirklich eine Ära geprägt haben, wie wir es schon gesagt haben. Also diese 5 Titel, die Schumi dann in Folge geholt hat von 2000 bis 2004 als Fahrerweltmeister, die sind nicht einfach vom Himmel gefallen, und wir erinnern uns ja, also diejenigen, die noch alt genug sind, die erinnern sich, 96, das war so ein bisschen Übergangsjahr, da hat er schon den einen oder anderen Sieg geholt, der Schumi, mit seinen unglaublichen Fähigkeiten, hat er so ein bisschen natürlich auch Max Verstappen-Vibes heutzutage, erinnern manchmal daran. Und danach war er aber schon, lag fairerweise muss man sagen, nicht unbedingt am Auto, sondern auch immer noch sehr stark an Michael Schumacher. 97 und 98 und 99 war er schon auch sehr nah dran, beziehungsweise 99 wäre sehr nah dran gewesen, hätte es vielleicht schon schaffen können.
Ja.
Da war ja Eddie Irvine dann fast Weltmeister. Also wenn der, ohne jetzt Eddie Irvine abwerten zu wollen, aber wenn der es schon fast geschafft hätte. Wir wissen nicht, was Schumi auf den Asphalt gezaubert hätte, wenn er sich das Bein sich gebrochen damals, hatte,
genau,
hätte
beide, damals, ne?
Beim
ja.
Großbritannien Grand Prix, beim britischen Grand Prix.
Ja,
ja. So, es gab natürlich noch einzelne Ingenieure, Aerodynamiker und Mechaniker aus Michael Schumachers engerem Umfeld, die ihm dann 96, 97 auch noch gefolgt sind. Was wir damit sagen wollen, es ist halt nicht nur die Person Schumacher, sondern halt viele, viele Bausteine, große und kleine.
Ja.
Und ja, jetzt schlagt man dann gleich mal so ein bisschen die Brücke.
Ja, auf jeden Fall, denn ihr habt schon gemerkt gerade, als Sebastian aufgezählt hat, viele Leute kamen damals von Benetton eben, also Michael Schumachers alter Mannschaft. Und das ist bei McLaren diesmal nicht ganz so eindeutig, dass die guten Leute, die jetzt da dazugekommen sind in den letzten Jahren, alle aus einer Mannschaft kommen. Aber eine Parallele gibt's schon, denn Red Bull ist hier so ein bisschen das Team, aus dem einige gewechselt sind. Nicht nur zu McLaren, auch zu anderen Teams. Und Red Bull fällt gerade so ein bisschen auseinander. Das war damals auch bei Benetton so, ja. Die Mannschaft hat sich über Jahre eigentlich ganz gut geschlagen. Michael Schumacher, wie gesagt, ist dann 94, 95 Weltmeister geworden. Da war es ein Top-Team. Und dann ab 96 ging es für Benetton, später dann eben Renault eine ganze Weile steil bergab erstmal. Die mussten sich erstmal erholen von diesem Brain Drain, ja. So geht's Red Bull gerade ein bisschen, aber um die soll es heute gar nicht gehen. Das ist nur eine lustige Parallele zu der damaligen Zeit. Aber was auf jeden Fall eine Parallele ist, ja. Genauso wie McLaren. Ja, bis zum letzten Jahr hatte auch Ferrari eine ziemlich lange Durststrecke, was Titel angeht, damals, in der damaligen Zeit. 17 Jahre, glaube ich, war man ohne Fahrertitel, als Schumi zu Ferrari gewechselt ist. Es sollten dann 21 werden insgesamt, bis dann 2000 der erlösende Fahrertitel wieder nach Maranello kam.
79 war es damals, ne? Mit Jody
genau,
Scheckter.
Jody Scheckter. Mhm. War der letzte Fahrer-Weltmeister auf Ferrari vor Michael Schumacher, muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Kompletter Wahnsinn. Aber McLaren ist gar nicht so weit weg davon, denn der letzte Fahrer-Weltmeister in einem McLaren heißt tatsächlich Lewis Hamilton. Und sein Titel datierte aus dem Jahr 2008. Und auch dieser Titel war eigentlich so eine Eintagsfliege. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man sich die letzten 20, 25 Jahre anschaut, McLaren war über große Strecken dieser Ära eigentlich irgendwie immer vorne dabei. Dass es nur zu einem Fahrertitel gereicht hat, ist eigentlich wirklich lächerlich. Der Fahrertitel davor auf McLaren, das war Mika Häkkinen. Ne? 98, 99 wurde er zweimal Weltmeister. Dann 2008 Hamilton und seitdem nichts. Ja? Also wirklich lange, lange Zeit. Wird auf jeden Fall mal Zeit, dass McLaren wieder einen Fahrer-Weltmeister stellt. Und es sieht dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, würde ich sagen.
Es muss schon viel schieflaufen, dass es nicht entweder Piastri oder Norris werden. Wir werden dann später am Ende der Sendung auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was haben die denn alles richtig gemacht und was machen sie denn vor allem besser? So, wir schauen uns verschiedene Dinge an. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Personalien an. Später geht es dann auch noch mal ein bisschen in Richtung Technik. Aber wir fangen mal an. Andrea Stella, der Teamchef von McLaren, der ist ja jetzt gefühlt schon eine Institution, der ist aber auch gar nicht so wahnsinnig lange dabei. Wir erinnern uns, sein Vorgänger, der hieß Andreas Seidel, der ist damals zu Sauber gewechselt. 2019 bis 2022 war der nämlich Teamchef bei McLaren und hat damals bei Sauber dann als Geschäftsführer wohlgemerkt Fred Vasseur, der jetzige Ferrari-Teamchef, ersetzt. Vasseur war damals nämlich bei Sauber noch Teamchef und Geschäftsführer. Und dann war es so, dass Alessandro Aluni Bravi, auch der wird gleich nochmal wichtig, der hat das Amt des Teamchefs bei Sauber übernommen und Seidel dann eben Geschäftsführer. So. Also, Aluni Bravi, der ist seit dem 1. Februar dieses Jahres Chief Business Affairs Officer bei McLaren. Also, da ist er schon wieder im Spiel sozusagen. Genau. Und ist zusätzlich der Leiter des Driver Development Programs. Ja, also sozusagen der, naja, Nachwuchsakademie sozusagen. Wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das eigentlich schon sein, Dave, oder? Korrigiert
ich glaube,
uns gerne,
da weißt du mehr als ich.
Korrigiert uns gerne, wenn wir das jetzt falsch gesagt haben. Wie ihr merkt, die F1 ist schon irgendwo ein kleiner Kreis, so ein paar Namen, die sieht man oder hört man vor allem immer mal wieder. Wer ein paar Jahre sozusagen der Formel 1 treu bleibt, der wird es dann sehen. Da gibt es dann so ein lustiges Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, vor allem bei den Teamchefs gefühlt dann auch sehr oft. Aber Dave, zwischen 2000 oder vor allem Ende 2022, als dann eben Andreas Stella Teamchef geworden ist, natürlich ein wichtiger Transfer, ist noch einiges mehr passiert, was die McLaren-Entwicklung aus Personalsicht positiv beeinflusst hat.
Auf jeden Fall. Eine ganze Menge ist da passiert. Zum Beispiel wichtige Personalie, Peter Prodromo ist da zu nennen. Absolutes Urgestein der Formel 1. Er war seit 91 schon bei McLaren tatsächlich. Hat das Team zwischenzeitlich aber verlassen. Er ist 2006 dann gemeinsam mit Adrian Newey zu Red Bull gegangen. Ja, also Red Bull hat damals auch ganz schön mit dem Baum geschüttelt und einige gute Leute geholt natürlich. Und die Sogwirkung eines Adrian Newey war groß, sagen wir es mal so. Ja, das kann man nicht leugnen. Natürlich konnte dann Peter Prodromo eine ganze Menge lernen neben Adrian Newey, ja, einige Tricks. Aber das blieb auch nicht ewig. Er ist dann 2014 von Red Bull wieder zurückgekehrt nach Woking, ja, zum McLaren. Und wahrscheinlich war natürlich neben einem Adrian Newey da für ihn irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht, was die Karriereleiter angeht. Er wollte wahrscheinlich ein bisschen mehr Verantwortung, wie das oft so ist. Und ist dann eben deswegen nach Woking zurückgekehrt, zu McLaren. McLaren war damals schon in einer ziemlich, sagen wir mal, erfolglosen Phase. Ja, da war das letzte Jahr mit Mercedes, Hybridmotoren, glaube ich. Aber McLaren war da bei Mercedes schon total auf dem Abstellgleis. Die konnten da nicht wirklich was reißen, abgesehen vom zufälligen Doppelpodium beim ersten Rennen 2014. Das erste und einzige Podium von Kevin Magnussen übrigens. Aber das ist eine ganz, ganz andere Baustelle. Auf jeden Fall war Peter Prodromo zurück, arbeitete sich dann endlich ein bisschen weiter hoch auf der Karriereleiter, wurde Chief Technical Officer 2017. Und 2023 schuf McLaren dann eine neue Rolle für ihn. Er ist seitdem Technical Director Aerodynamics, also er ist für alles zuständig, was mit Aerodynamik zu tun hat, ist natürlich perfekt für ihn. Wie gesagt, er ist Aerodynamiker, er hat neben Adrian Newey gearbeitet und hat da sicher eine ganze Menge gelernt, ja. Und er wird noch eine ganze Weile an Bord bleiben. Er hat einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben bei McLaren, wird da auf jeden Fall die Geschicke des Teams auch relativ weit ins nächste, in die nächste Regelära mitgestalten. Das ist auf jeden Fall gut und wichtig, ja. 2024 gab es einen weiteren Kollegen, Neil Holdy heißt der. Er wurde befördert, sagen wir es mal so. 2024 wurde Neil Holdy befördert zum Technical Director Engineering, also Chefingenieur, mehr oder weniger technischer Direktor des ganzen Ingenieurswesens da in der Truppe. Er war schon seit 2006 bei McLaren dabei, war natürlich, hatte einiges durchlaufen auf der ganzen Karriereleiter im Team, was es da so gibt, wurde dann stellvertretender Leiter der Konstrukteursabteilung und eben seit 2024 jetzt Technical Director Engineering. Und ganz wichtiger Randaspekt an dieser Stelle ist, er hat in dieser Zeit, also vor seiner neuen Tätigkeit jetzt, als er noch stellvertretender Leiter der Konstrukteursabteilung war, hatte eine interne Gruppe geleitet, ja, hieß wahrscheinlich anders, aber es ist eine Art Konzeptgruppe. Dort wurden Fahrzeugkonzepte entwickelt, durchgespielt und man hat geguckt, welches Konzept muss für welches Regelwerk dann irgendwie umgesetzt werden, damit wir maximalen Erfolg haben. Diese Konzeptgruppe war nicht immer erfolgreich, ja, wir erinnern uns zum Beispiel an das Jahr 2023, als McLaren furchtbar in die Saison gestartet ist. Das war eine Vollkatastrophe. Sie waren letzter abgeschlagen. Das war das erste Jahr von Oscar Piastri und die beiden, Lando Norris und Oscar Piastri, waren da in den ersten Rennen einfach in den letzten ein, zwei Startreihen
zu fahren. Das sah düster aus. Besser. Das war eins unserer, da haben wir ja auch so unseren Podcast auch so ungefähr gestartet um den Dreh rum. Ja. Und das war so das Erste, was ich mich erinnere, wo wir dann gesagt haben, oder wo vor allem du dir gewünscht hast, dass McLaren hoffentlich mal bald wieder an die Spitze zurückfindet. Und dein Wunsch wurde erhört, ja.
Tja, aber Neil Holdy und seine Konzeptgruppe haben da auf jeden Fall mal ziemlich daneben gegriffen. Mittlerweile sieht es besser aus. Es kamen ja schon 2023 wirklich spektakuläre Updates ans Auto, die dann eine ganze Menge gebracht haben. Und seit dem letzten Jahr ist McLaren de facto wieder vorne dabei als Top-Team. Ja.
Eine Sache möchte ich übrigens noch sagen, weil wir jetzt das mit diesen ganzen Bezeichnungen jetzt sehr ausführlich besprochen hatten. Es kommt gleich noch eine sehr wichtige Personalie, Rob Marshall, wird Dave gleich noch was dazu sagen, wenn wir jetzt mal anschauen, also Nick Holdy ist jetzt sozusagen Technical Director Engineering und Peter Prodromo wurde Technical Director Aerodynamics, also ihr merkt schon, Technical Director und dann hinten Aerodynamics, Engineering und Rob Marshall, der ist jetzt Chefdesigner und das heißt, du hast eigentlich eine viel, viel klarere Aufteilung von diesen Top-Leuten und nicht mehr so, einer macht viele Dinge und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Faktor bei McLaren, dass das einfach so strukturiert ist, also das war jetzt nicht einfach eine Restrukturierung im Sinne von keine Ahnung, wir befriedigen mal irgendwie so ein paar Leute, dass die zufrieden sind, welche Titel haben, sondern da sind sicherlich auch die Arbeitspakete sehr klar definiert und da profitiert das Team halt extrem davon.
Ja, das ist natürlich grundsätzlich komplett richtig, was du sagst, und McLaren hat da so ein gewisses Faible dafür, mit Strukturen innerhalb der Mannschaft zu experimentieren. Ja, ich erinnere mich noch an diese dubiose Matrix-Struktur, die noch unter Ron Dennis damals eingeführt wurde, die mit ein Grund war, warum Adrian Newey bei McLaren Anfang der 2000er sehr, sehr frustriert war. Ja, da gab es überhaupt keine klare Verantwortung. Alles war mit allem irgendwie verbunden und jeder sollte irgendwas machen, aber es fehlte da die klare Definition. Ja, der Gedanke war natürlich, wir haben sehr kurze Kommunikationswege und alles greift ineinander wie ein Zahnrad. Das ist krachend gescheitert, dieses Konzept auf jeden Fall, und ja, wie gesagt, hat dazu geführt, dass Adrian Newey frustriert aufgegeben hat und dann eben überhaupt erst erwogen hat, zunächst übrigens zu Jaguar zu gehen, was nicht geklappt hat, da war Ron Dennis auch noch mitbeteiligt, diesen Deal einfach floppen zu lassen. Mit Red Bull hat es dann aber geklappt. Auch das ist eine andere Geschichte für eine andere Zeit, aber nur damit ihr es mal gehört habt, also Teamstrukturen sind nicht fix in der Formel 1, ja, da wird immer viel rumexperimentiert, jeder versucht irgendwas neu zu erfinden. Die Struktur, wie sie McLaren jetzt hat, scheint sehr gut zu funktionieren. Diese Struktur war aber auch ein Grund, warum sie einen sehr guten Menschen wahrscheinlich wieder verloren haben. David Sanchez, über den haben wir mal in der Alpine-Folge sehr viel gesprochen. Hochdekorierter Ingenieur auf jeden Fall, hat bei McLaren unterschrieben. Ist dann dort gelandet und wurde dann mit dieser neuen Struktur konfrontiert, die damals noch gar nicht so ausgeprägt war, als er unterschrieben hatte. Diese Laufzeiten sind immer ziemlich lang in der Formel 1, von ich unterschreibe einen Vertrag und ich fange dann wirklich an. Er fing dann da an und plötzlich war die Stelle, auf die er sich eigentlich beworben hatte, gar nicht mehr existent und er sollte da irgendwie eingefügt werden. Das hat ihm nicht getaugt. Nach 3 Monaten ist er wieder abgedüst Richtung Alpine. Aber für alle anderen, die jetzt dabei sind, hat es offensichtlich sehr gut funktioniert und vor allem hat es für die McLaren-Truppe sehr gut funktioniert insgesamt. Und damit können wir mal kurz noch über Rob Marshall sprechen. Das ist sehr wahrscheinlich so der Königstransfer schlechthin für McLaren gewesen.
Hat auch was mit Adrian Newey zu tun.
Ganz genau. Rob Marshall ist ein unheimlich kompetenter, erfahrener Mann, der sehr, sehr lange bei Red Bull war. 17 Jahre an der Zahl übrigens. Eben natürlich auch da in dieser erfolgreichen Ära mit den Weltmeistertiteln für Sebastian Vettel, für Max Verstappen, eng mit Adrian Newey zusammengearbeitet natürlich. Auch er hat da alle Einblicke der Welt, wie so ein Mastermind arbeitet, wie die Strukturen eben bei Red Bull damals waren, was die Red Bull Autos so erfolgreich gemacht hat. Da war nämlich Rob Marshall auch maßgeblich dran beteiligt. Ja? Das ist ja nicht so, dass dann die ganzen Ingenieure in einem Halbkreis um Adrian Newey sitzen, während der da seine Geniestreiche irgendwie herzaubert und dann schreiben die mit und lernen. Natürlich nicht, ja. Jeder hat da seinen Aufgabenbereich, jeder arbeitet mit und man befruchtet sich da gegenseitig mit Ideen natürlich. Dort gibt's Impulse und genauso empfängt Adrian Newey ja auch gute Ideen seiner Ingenieure und ist darauf angewiesen. Er alleine kann das ja auch gar nicht allumfassend entwickeln, so ein Formel-1-Auto. Das ist mittlerweile ja viel zu kompliziert geworden. Wie gesagt, Rob Marshall war da einer der wichtigsten. Er ist auch schon ewig in der Formel 1 dabei. Er kam 1994 als Renningenieur zu Benetton. Auch da wieder die Parallele zu Schumi. Ja. Er hat dann da eine ganze Weile gearbeitet, auch als das Team von Renault übernommen wurde. War dann auch in der erfolgreichen Ära mit Fernando Alonso noch bei Renault. Hat dort unter anderem diesen Massedämpfer mitentwickelt, der dann von der FIA wieder einkassiert wurde. Eigentlich ein totaler Geniestreich. Ganz simples Konzept, das es dem Renault damals erlaubt hat. Und das ist auch eine lustige Parallele zu einem technischen Ding, zu dem wir gleich kommen. Der Massedämpfer war hauptsächlich dafür zuständig, damals die aerodynamische Plattform stabil zu halten. Und zwar auf der Vorderachse. Fernando Alonso konnte damals sehr aggressiv über Curbs fahren, ohne dass das Auto irgendwie in Balance geraten ist. Das Auto blieb sehr stabil und der Massedämpfer war dafür verantwortlich. Wie genau der funktioniert hat, das ist jetzt auch nicht der richtige Ort, aber ist ein Geniestreich, über den werden wir sicher nochmal irgendwann sprechen. Auf jeden Fall kam dann Rob Marshall 2006 in dieser erfolgreichen Alonso-Ära zum Red Bull-Team, wie wir das gesagt haben, war zusammen mit Adrian Newey dann als Chefkonstrukteur tätig, also war mitverantwortlich für jedes Red Bull-Auto ab 2006, ja, und da waren ja viele sehr erfolgreiche dabei auf jeden Fall. Er spielte dann natürlich auch eine Schlüsselrolle bei allen Autos, die mit Sebastian Vettel dann erfolgreich waren zwischen 2010 und 2013 und auch bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere Verstappen Red Bull war da auch noch unter seiner Verantwortung. Sehr, sehr guter Typ auf jeden Fall. Und er ist jetzt bei McLaren tätig und hält dort alle Fäden in der Hand. Du hast die Struktur gerade schon angesprochen, Sebastian. Es gibt für jede...
Chefdesigner ist er, genau, jetzt.
Genau, er ist Chefdesigner und fügt dann alle Komponenten zusammen, die die anderen in ihren Mannschaften entwickeln. Ne? Also Aerodynamik, Mechanik, das ganze Konzept des Fahrzeugs, Aufhänger und so weiter. Das ist auch eine große Stärke von Rob Marshall. Und Rob Marshall ist aber ein Typ, er ist selbst eigentlicher Ingenieur. Es ist da, wo er herkommt. Er kennt das alles. Ja. Er macht sich die Hände schmutzig, er legt sich auch gerne mal unter das Auto selber und legt da auch Hand an. Er kann das alles, er beherrscht das alles, er weiß alles, was da abgeht. Ganz ähnlich wie Andrea Stella. Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse von McLaren aktuell, dass da Leute in der Verantwortung sind, die selbst Ingenieurserfahrung haben. Das ist auch ein Punkt, warum zum Beispiel Haas jetzt, glaube ich, im Aufwind ist. Ne, das haben wir auch schon öfter besprochen. Ayao Komatsu ist auch eher einer aus der Technikersparte, einer, der wirklich Hands-on-Erfahrung hat mit Formel-1-Autos. Er ist jetzt Teamchef und er versteht diesen Aspekt des Business natürlich sehr, sehr gut. Bei McLaren ist es so, dass Andrea Stella diese Rolle erfüllt. Zak Brown ist dann nochmal in einer ganz anderen Position, über den sprechen wir sicher auch noch. Zak Brown hält sich aber aus allem raus, was mit Technik zu tun hat. Er kümmert sich um Sponsoring, er kümmert sich um Politik und hält das wiederum alles von seinen ganzen Technikern fern. Das ist wirklich ein Gespann und eine Struktur, wie sie derzeit in der Formel 1 einmalig und vorbildlich ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also all diese Leute, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, die sind wirklich Ingenieurhintergründe von Top-Universitäten. Also es ist oft so in der Formel 1, aber halt in dieser Struktur, wie sie jetzt McLaren sozusagen erschaffen hat, schon sehr effektiv auch eingesetzt. Ne? Wir haben noch eine weitere Personalie, die hat jetzt nichts damit zu tun, sondern
die ist sehr spannend, ein aber.
Chief Communications Officer namens Steve Atkins. Und die ist tatsächlich ziemlich spannend. Der kam im Dezember 22 zu McLaren Racing und ja, ist kein Ingenieur, aber wenn man da mal ein bisschen in die Vita schaut, ist natürlich auch eine hochspannende Geschichte, denn ihr wisst ja, bei McLaren ist, die haben jetzt keinen großen Skandal gehabt, aber es ist auf jeden Fall viel, viel ruhiger als beispielsweise bei Red Bull, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen. Oder sagen wir auch, wenn wir schon mal Haas angesprochen hatten vorher unter Günther Steiner, das war ja auch ein ziemlicher Sauhaufen kommunikativ. Muss man einfach mal sagen, wie es ist, ja. Also hat natürlich irgendwie sehr hohen Unterhaltungswert gehabt, ne? Also Hashtag Drive to Survive, aber das ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt was innerhalb vom Team richtig viel Spaß macht, wenn da ständig irgendwie darüber diskutiert wird, in dem Fall damals Mick Schumacher, bleibt er nicht, ist er gut, wird der Metall gebrochen von Günther Steiner oder nicht. Also es ist recht ruhig bei McLaren und das ist auch Verdienst von eben diesem Kameraden Steve Atkins. Der kam nämlich vom Chelsea Football Club. Der hat dort nämlich unter anderem das Krisenmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit mitverantwortet. Und der hat auch schon 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und PR. Der wurde zum Beispiel auch 2021 und 2022 zum einflussreichsten Kommunikator im Fußball gewählt. Und bevor er eben zum FC Chelsea gegangen ist, da war er stellvertretender Pressesprecher der britischen Botschaft in Washington DC. Ja, okay. Und also die US-Hauptstadt, für die, die es nicht wissen, ja. Und hat da wirklich viele Schlüsselereignisse dann eben auch miterlebt in dieser Positionen wie zum Beispiel Kosovo-Krieg, 11. September und so weiter und so fort, Militäraktionen in Afghanistan, Irak. Was hat es jetzt mit der Formel 1 zu tun? Natürlich erstmal nichts, aber wenn du sowas halt mal durchgespielt hast, dann kann ich, glaube ich, irgendwie nichts mehr erschüttern, dann bist du mit allen Wassern gewaschen. Und da passt er eben sozusagen von der Erfahrung auch rein eben. Auch wenn er kein Ingenieur ist, die haben da wirklich absolute Top-Leute und dementsprechend wird es auch sehr spannend. Da gehen wir am Ende des Videos dann nochmal drauf ein. Unsere Einschätzung, wie dann McLaren dann ab nächstem Jahr vor neuen Herausforderungen wahrscheinlich unwiederbringlich stehen wird und wie sie die vielleicht meistern oder eben auch nicht. Aber aufgestellt sind sie jetzt in der Theorie schon mal top, Dave.
Ja, auf jeden Fall. Also McLaren hat da in der Führungsstruktur sportlich, technisch und eben auch in der Kommunikationsabteilung, wie du gerade gesagt hast, sehr gezielt und sehr effektiv modernisiert und die sind wirklich prima aufgestellt. Die ganze Aufspaltung, ne, der technischen Bereiche in spezialisierte Rollen und die ganzen sehr passenden und gezielten Neuzugänge, wie eben ein Rob Marshall, ein Aluni Bravi und so weiter, demonstrieren den strategischen Wandel hin zu Expertise, ganz wichtig, ja, an allererster Stelle, Effizienz und Verantwortlichkeit. Jeder ist verantwortlich für seine Baustelle, alle berichten dann aber auf relativ kurzen Wegen einfach eine Stelle weiter nach oben und werden gehört. Also es ist da ein Austausch auch in beide Richtungen, der da stattfindet auf jeden Fall. Es gibt nicht nur so eine dunkle Eminenz, wie das zum Beispiel an Enzo Ferrari war früher. Ja? Alle haben an ihn berichtet und er hat dann in seine Glaskugel geschaut, irgendwas orakelt und es dann bestimmt und so war es dann. Das heilige Wort galt dann einfach. Es ist natürlich viel kollegialer heute und es funktioniert in alle Richtungen. Also Kommunikation und Ideen natürlich auch, ja. Technische Innovation funktioniert immer in alle Richtungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist halt der moderne Ansatz. Und ja, den verfolgt McLaren aktuell besser als alle anderen Teams, kann man glaube ich schon so sagen.
Und auch da haben wir eine kleine Parallele trotzdem ganz zu genau. Ferrari-Zeiten.
Ja, ja. Das war nämlich.
Goldene Ferrari-Zeiten zu Schumacher-Zeiten, ne? Also davon sprechen
so
wir jetzt natürlich.
Es. Genau. So war das nämlich, oder ähnliche Züge hat man nämlich auch damals schon bei Ferrari ja, gesehen oder erkennen können. Ross Brawn hat da eine Kultur etabliert, damals im Team, naja, die dazu diente, die Mannschaft intern zu schützen natürlich, ja. Was Kommunikation angeht, wenn ihr euch erinnert, ihr habt niemals, da wette ich, habe niemals einen Michael Schumacher gehört, der sich über sein Team beschwert. Ich habe niemals Ross Brawn gehört, der auf irgendwelche Leute mit dem Finger zeigt und sagt, der und der ist verantwortlich, der hat's verkackt. Sowas gab's bei Ferrari damals nicht. Man ist immer als ein Team aufgetreten. Schuld und so weiter war gar kein Thema. Man hat Fehler einfach intern sauber, schnell und analytisch aufbereitet. Und genau das Gleiche passiert jetzt sicher auch bei McLaren. Ja? Auch die machen Fehler, die sind ja nicht perfekt. Aber all das wird hinter verschlossenen Türen ganz erwachsen natürlich, ohne große Schlammschlacht, ja, intern ausgetragen und gelöst einfach. Ja? Jean Todt hatte auch die Idee damals bei Ferrari, eben dass Mitarbeiter besser arbeiten können, wenn sie geschützt sind. Das ist in Italien natürlich nochmal ganz besonders wichtig, denn die italienische Presse, die hackt da gerne exzessiv drauf rum, wenn es mal nicht so läuft. Wenn es läuft, dann sind sie natürlich die Besten, die es jemals gab. Also diese Extreme in der öffentlichen Wahrnehmung und Darstellung der Presse, die darf ein Team nicht so an sich heranlassen. Ja? Und das ist natürlich eine der großen Aufgaben eines Teamchefs, da seine Mannschaft auf dem Boden zu halten. Egal, wie es gerade läuft, ja, ob es gut oder schlecht läuft, man muss einfach an sich selber glauben und sich selber gegenseitig pushen. Und ja, diese Kultur gab es damals bei Ferrari, die gibt es heute bei McLaren auf jeden Fall auch. Das Team treibt sich gegenseitig an, es gibt keine Schuldzuweisungen, dafür einen gesunden internen Wettbewerb um die besten Ideen. Die besten Ideen sollen sich durchsetzen, die besten Ideen werden aber auch demokratisch natürlich dann irgendwie verabschiedet, ja, und ausprobiert. Jeder kann da sich selber einbringen und das tun sich auch viele. Das ist zumindest unsere Einschätzung, ja. Wie es nämlich intern wirklich exakt läuft, das kann natürlich niemand sagen, der nicht wirklich da im Kern mit drin steckt. Aber nachdem wir nach außen nichts hören von irgendwelchen Streitigkeiten, Problemen oder einer Uneinigkeit, was die Entwicklungsrichtung angeht oder so, kann man sehr davon ausgehen und darauf deutet die Kommunikation ja auch hin, ja, dass es intern absolut reibungslos läuft und die Kommunikation nach außen, das hast du ja auch gerade schon gesagt, die wird von wirklich sehr, sehr fachmännischen Händen und Hirnen da betreut. Auch das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
So, aber dann kommen wir jetzt mal zur technischen Innovation, denn da haben wir ja gerade davon gesprochen, von den Ideen, die eben ja gehört werden und es gibt eine Reihe von technischen Vorteilen gegenüber der Konkurrenz des diesjährigen McLaren MCL 39, ist ja die offizielle Bezeichnung. Da könnten wir jetzt auch ein eigenes Video drum machen, aber dann wird es ja extrem lang werden. Deswegen greifen wir uns
aber
mal.
Aber wenn ihr euch das wünscht, dann sagt es ruhig.
Das könnt ihr uns natürlich in die Kommentare schreiben.
Für euch, Freunde, ne? Wenn ihr sagt, ihr braucht einen technischen Deep Dive, dann lesen wir uns da gerne ein und machen das gerne mal für euch.
Ja, aber dementsprechend jetzt erstmal so ein paar einzelne Aspekte. Zum Beispiel kommt das Auto sehr gut mit den Reifen zurecht. Also anders als die meisten Autos der Konkurrenz ist es so, dass McLaren es eigentlich auf allen Strecken es schafft, selbst mit den Soft-Reifen, also der weißen Mischung, in den Qualifikationsrunden eine komplette Runde eigentlich ja ziemlich am Limit zu fahren. Also da müssen andere Teams viel stärker darauf achten, gebe ich jetzt sozusagen erstmal mache ein bisschen Piano im ersten Sektor, dass ich hinten raus dann sozusagen dann mehr Spielraum habe oder gehe ich von vornherein irgendwie auf Risiko und riskiere dann aber, dass die Reifen überhitzen und dann eben nicht mehr die Performance auf die Strecke bringen, die ich eigentlich bräuchte. Das ist bei McLaren teilweise schon auch der Fall. Also ist jetzt nicht so, dass das komplett kein Faktor ist, aber es ist natürlich viel, viel einfacher für die beiden McLaren-Fahrer Piastri und Norris das zu managen als bei der Konkurrenz. Und das fällt ihnen natürlich dann dementsprechend auch leichter, dann starke Rundenzeiten in den Asphalt zu brennen.
Das ist auf jeden Fall der Schlüsselfaktor schlechthin, ja, um Die Reifenthematik wird sehr, sehr viel Brimborium betrieben. Alle tappen da eigentlich im Dunkeln. Niemand weiß genau, wie McLaren das eigentlich anstellt. Dass die Reifen dann auch im Rennen ja über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum sehr viel Performance abliefern können. Das verstehen sie besser als alle anderen. Und das ist ein technischer Kniff, der lässt sich auch ins nächste Reglement übertragen. Ja, die Reifen ändern sich zwar ein bisschen, aber es bleibt Pirelli. Grundsätzlich sind es weiter Niederquerschnittsreifen mit dem gleichen Radius, die werden ein bisschen schmaler, die Mischungen verändern sich. Aber ich denke, die Tricks, die sie heute anwenden, die können sie mit leichten Anpassungen auch in den nächsten Jahren noch verwenden. Deswegen, und das sage ich jetzt schon, ist McLaren für mich auf jeden Fall auch im Favoritenkreis für alle WM-Titel 2026. Aber das nur am Rande. Es gibt noch mehr technische Innovationen, beziehungsweise Konsequenzen davon, ja. McLaren sind mit Abstand die besten Autos im Bereich der mittelschnellen Kurven. Dort holen sie eine ganze Menge Zeit raus auf alle anderen. Das wurde nicht zuletzt eben am Ungaroring ersichtlich. Das ist eine Paradestrecke für die McLaren. Auch übrigens das nächste Rennen in Sandford. Wer dagegen einen McLaren-Doppelsieg tippt, der hat einen Pakt beim Teufel. Also auf dem Papier sind sie da definitiv Favorit. Denn auch Sandford hat wie der Ungaroring viele mittelschnelle Kurven. Und dass das keine leere Behauptung von uns ist, sondern, ja, ich sag mal, bestätigt von höchster Stelle, das können wir hier auch gleich mal kommunizieren. Andrea Stella selbst bezieht sich da auf Telemetriedaten und auch Max Verstappen bestätigt, dass kein Kraut gewachsen ist gegen die McLaren in mittelschnellen Kurven. Was sind mittelschnelle Kurven? Ja, das sind Kurven ungefähr, die ein Formel-1-Autos im Bereich von 150 bis 220 Stundenkilometer durchfährt. Das sind Geschwindigkeiten, ja, die fahren wir nicht mal geradeaus und haben da schon manchmal schwitzige Hände. Formel-1-Autos fahren da halt im Kurven rum mit solcher Geschwindigkeit, ohne mit der Wimper zu zucken. Und die McLaren machen das besser als alle anderen.
Man darf nicht vergessen, diese mittelschnellen Kurven, das sind ja dann auch die, die am häufigsten in der Formel 1 anzutreffen sind. Ne? Also
meistens, ja.
Deswegen hat McLaren da ja grundsätzlich auch einen sehr großen Vorteil, weil das Auto einfach ist, das am besten dort funktioniert.
Ja, das stimmt absolut, ja. Es gibt auf jeder Strecke die ein oder andere mittelschnelle Kurve, auf jeden Fall, da gewinnen sie immer ein bisschen. Max Verstappen hat auch bemerkt, dass der McLaren in diesen mittelschnellen Kurven eben auf der Vorderachse besonders stark ist. Das heißt, die Fahrer müssen nicht viel korrigieren. Ein Lenkanschlag reicht in der Regel. Das Auto bleibt stabil, trotz höherer Geschwindigkeiten als eben alle anderen. Das heißt, die Aerodynamik funktioniert da perfekt, die Mechanik funktioniert perfekt, die Reifen, die Vorderreifen in dem Fall, sind natürlich immer auf Top-Temperatur. Klar, es müssen alle Reifen immer im Fenster sein, sonst würde das Auto ja hinten ausbrechen, wenn nur die Reifen vorne irgendwie auf Temperatur sind, wild einlenken und die hinten sind zu kalt. Das würde nicht funktionieren. Also alle Reifen sind immer optimal im Fenster. Aber dass diese Vorderachse auch so ihre Tücken hat, sprechen wir gleich nochmal an auf jeden Fall. Ganz kurz ein paar konkrete Zahlen ja zum Rennen in Ungarn neulich. Im Q2 zum Beispiel hat Verstappen mehr als 0,2 Sekunden verloren auf den schnellsten McLaren und zwar in exakt 3 Kurven nur, ja. Lange Rechtskurve, Turn 5, das ist nach dieser super blitzschnellen Bergauf Linkskurve, wo Lewis Hamilton mal neben der Strecke war. Darauf folgt eine relativ lange mittelschnelle Kurve, ja. Da haben sie eine ganze Menge gewonnen, die McLaren, auf alle anderen. Es gab eine langgezogene S-Kurve, die folgt danach. Es gibt eine kurze Schikane nach Kurve 5. Da hat Verstappen im Rennen übrigens einige überholt. Danach folgt eine schnellere, längere Schikane. Das sind im weitesten Sinne mittelschnelle Kurven. Da haben die McLaren auch gewonnen. Und natürlich die letzte Kurve. Ja, das ist eine 180 Grad, aber mit einem weiten Radius relativ schnell. Ja, mittelschnelle Kurve wieder. Da waren die McLaren einfach State of the Art, absolut die Besten im Feld. Da haben sie eine ganze Menge Zeit rausgeholt. Ja. Der Rest des Rückstands von Max Verstappen in dem Fall kommt in langsameren Kurven zu tragen. Auch da ist der McLaren sehr, sehr stark. Aber da machst du nix, ja. Und dass McLaren immer noch fleißig weiterentwickelt oder über weite Strecken der Saison immer auch entwickelt hat, ja. Das beweist jetzt hier eine Einblendung, wenn ihr uns gerade auf YouTube zuschaut, der Sebastian bastelt euch da mal was Schönes, damit ihr mal eine Vorstellung einfach nur davon kriegt, wie viele Updates eigentlich McLaren im Laufe der Saison gebracht hat. Wir sprechen ja meistens über irgendwelche größeren Geschichten, wenn ein Team halt wirklich größere Upgrades bringt, also komplett neu entwickelte Unterböden oder eine Motorhaube oder eine Aufhängung, wie es jetzt eben bei Ferrari war. Aber den Unterschied machen eigentlich viele, viele minimale kleine Korrekturen, kleine, was sagt man da, Retuschen hier und da an irgendwelchen aerodynamischen Oberflächen oder hier mal ein Anlenkpunkt der Aufhängung leicht verschoben. All solche Geschichten, davon hat McLaren einen ganzen Haufen gebracht und die habt ihr jetzt wahrscheinlich gerade schon gesehen, wenn ihr uns auf YouTube zuschaut. Es ist eine Menge, mein Lieber.
Ja, so sieht's aus. Und das ist bei vielen Teams so, aber McLaren, und das ist ja auch das Ding, man spricht, wie Dave schon gesagt hat, oft mal von diesen großen Upgrades, die dann lang erwartet werden, wie jetzt zum Beispiel bei Ferrari mit der Hinterachse, mit dem neuen Unterboden. Aber es passiert wahnsinnig viel bei vielen anderen Teams auch. Da wird dann mal irgendwie ein Detail an der Vorderachse verändert, ein kleines, und dann an der Hinterachse, am Beamping, was auch immer. Habt ihr jetzt gerade auch alles eingeblendet gesehen und da ist McLaren eben nicht untätig. So, jetzt schauen wir uns aber nochmal die Vorderachse etwas genauer an. Das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Eine der größeren, wir haben es auch in einer anderen Folge schon mal angesprochen, in der einen oder anderen, eins der größeren Vorteile sozusagen für den McLaren. Inzwischen haben sie ja zwei verschiedene Vorderachsen. Norris fährt mit der neuen eigentlich immer, Piastri manchmal mit der alten, manchmal mit der neuen. Was ist da jetzt passiert? Also so ein Formel-1-Auto, das dippt beim Anbremsen so ein bisschen nach vorne, natürlich wegen den Kräften, die da einwirken. Das macht das Ganze dann aber instabil. Was hat McLaren jetzt gemacht? Also es ist jetzt alles sehr vereinfacht und verkürzt dargestellt, sonst könnte man da auch wieder eine eigene Folge draus machen. Aber die haben jetzt die Aufhängungsgeometrie, also vorne praktisch sind ja diese ganzen Push-Pull-Rods und was es nicht alles gibt, so verändert, dass sie eben eine super stabile aerodynamische Plattform beim Bremsen bekommen. Und dann wird eben dieser Spalt an der Vorderseite des Unterbodens auch beim Bremsen relativ gleich gehalten. Ne? Dann habt ihr im Prinzip einen
Abstand zum Boden, ne? Die Bodenfreiheit.
Genau. Und dann bleibt aber auch der Unterboden mehr oder weniger stabil. Und das hilft natürlich dann auch in Kurven beim Anbremsen und so weiter und so fort. Dementsprechend bremsen die McLaren-Fahrer dann eben und die Kraft, müsst ihr euch jetzt vereinfacht vorstellen, die komprimiert dann eben nicht so stark die Federn, sondern es entsteht dann so eine aufwärtsgerichtete Reaktionskraft durch diese ganze Aufhängungsgeometrie. Dadurch bleibt das Auto eben möglichst flach, möglichst eben, möglichst nah am Boden und dann hast du eben diese Stabilität, die du brauchst. Aber du hast dann natürlich auch den ein oder anderen Nachteil und das hat zumindest dann auch Lando Norris dann halt vor allem Anfang der Saison, bis dieses Update von der Vorderradaufhängung vor der Vorderachse gekommen ist, ziemlich genervt und er hat ja da auch schlechter gefahren, als er es jetzt tut sozusagen. Das Ganze fühlt sich dann nämlich so ein bisschen taub an. Ja? Also diese aggressive Geometrie lässt das Auto so ein bisschen taub wirken, ist dann auch schwieriger, vor allem Lando Norris, wie gesagt, hat er Probleme gehabt, am Limit zu fahren, da die Fahrer dann auch gar nicht mehr so genau spüren irgendwie, was da in der Kurve eigentlich passiert. Wie weit können sie ans Limit gehen? Ne? Also wenn ihr schon mal Kart gefahren seid, könnt ihr es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Da merkt ihr ja auch irgendwie, wenn was ist. Ne? Oder generell auch, wenn ihr in eurem Straßenauto unterwegs halt, ne? Ihr spürt ja so ein bisschen, was das Auto macht. Und wenn das natürlich dann unter diesen extremen Geschwindigkeiten passiert in Kurven, wenn ihr dann wirklich ans Limit gehen müsst, dann kann das natürlich extrem viel Unterschied ausmachen.
Das macht ihr im Straßenverkehr bitte nicht irgendwo am Limit fahren.
Ja, davon gehen wir jetzt
das
auch.
Das dürft ihr auf der Kartbahn bitte gerne machen.
Davon gehen wir jetzt auch einfach mal aus, ja. Aber das ist eben so und dementsprechend, Lando Norris war ja sehr dankbar, als dann jetzt dieses Update gekommen ist vor einigen Rennen und der fährt jetzt eigentlich auch immer damit. Bei Oscar Piastri, der ist mit der alten eigentlich erstmal zufriedener gewesen. Der schaut jetzt von Rennen zu Rennen sozusagen, was ihm da besser passt. Aber das ist jetzt, oder das waren jetzt einige der Faktoren, die eben McLaren jetzt zum dominierenden Team der Saison gemacht haben oder zumindest bisher machen. Es deutet natürlich auch alles darauf hin, dass es doch so bleibt. Und es gab halt auch nur drei Rennen ohne McLaren-Doppelpodium zum Beispiel. Davon auch nur eines, ohne dass überhaupt McLaren-Fahrer auf dem Podium war. Das war Kanada. Und Japan, Imola und Kanada waren außerdem die einzigen Rennen, in denen keiner der beiden McLaren-Fahrer gewinnen konnte. Japan und Imola haben wir ja anfangs auch schon kurz gesagt. Ne? Das sind die zwei Rennen, die an Verstappen gegangen sind, Kanada an Russell. Und ja, 5 Siege in der Saison stehen auf dem Konto von Norris, 6 für Piastri. Und Norris hat tatsächlich 3 der letzten 4 Rennen gewonnen. Also zwischen den beiden ist es echt spannend. Dahinter erstmal eine ganze Weile nichts. Und da sind wir jetzt eigentlich, Dave, auch schon beim letzten Thema, was den Erfolg auch zu großen Teilen mit ausmacht bisher, nämlich die beiden Fahrer. Die haben nämlich keine Starallüren, was natürlich auch so ein bisschen daran
sehr
hängt,
wichtig, ja,
dass beide noch nicht Weltmeister sind, beide hungrig sind und beide sich dann dementsprechend auch, ja, noch, muss man sagen, weiß ja nicht, wie es weitergeht, den Teamordern unterordnen. Und natürlich hat McLaren da ja auch ein gutes System am Start.
Ja, die Papaya Rules, die greifen auf jeden Fall. Bisher, ja, du hast gerade schon gesagt, nur 3 Rennen haben sie nicht gewonnen in diesem Jahr, was eigentlich schon an sich unglaublich ist. Wenn man aber bedenkt, dass sie eigentlich wirklich nur in Kanada auch nicht siegfähig waren, weil da besondere Umstände geherrscht haben, da war Mercedes plötzlich zur Stelle. Aber ansonsten auch Imola, auch Japan war McLaren eigentlich schneller. Das ist dann wirklich nur der Ausnahmeleistung von Max Verstappen anzurechnen, dass sie da nicht gewinnen konnten. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht, in Japan lag Verstappen ewig vorne. Die beiden McLaren waren direkt hinter ihm, konnten aber nicht überholen aufgrund der Streckencharakteristik. In Imola hat er dann gegen Piastri direkt in Kurve 1 dieses unglaubliche Manöver geritten und hat dann die Führung auch nicht mehr hergegeben. Wäre das nicht so gelaufen, dann hätten sie halt jetzt 13 von 14 Rennen gewonnen. Zu Recht, ja. Sie waren auf allen Strecken eigentlich mit Ausnahme von Kanada wirklich eigentlich das schnellste Auto. Unfassbar eigentlich, ja. Aber dass diese Teamdynamik ganz ohne Starallüren und ohne Beef da irgendwie bisher abläuft, das ist einer der Schlüsselpunkte, denke ich, ja. Und einer der wichtigsten Punkte, und das ist fällt in den Verantwortungsbereich von beiden, von Zak Brown und von Andrea Stella. Die kümmern sich da natürlich beide um ihre Schäfchen und gucken, dass Chancengleichheit herrscht, was das Auto betrifft, dass kein Fahrer bevorzugt wird durch Strategie und so weiter. Es gibt Stimmen auch in unserer Community, die haben da Zweifel dran. Du hast gerade schon angesprochen, diese Politik mit 2 unterschiedlichen Vorderachsen. Das ist aber ja nicht so, dass man extra jetzt für Lando Norris eine neue Vorderachse entwickelt hat zum Beispiel. Ja, es war ein ganz reguläres Update und Lando Norris kam damit super zurecht, hat gesagt, boah, cool, das funktioniert für mich, damit habe ich mehr Gefühl. Ja, es ist nicht unbedingt schneller dadurch, das Auto, aber er hat einfach mehr Selbstvertrauen.
Ne? Er selber kann dadurch halt besser fahren. Ne? Also das macht den Unterschied. Ne? Genau.
Er kann mehr extrahieren, ne? Mehr Performance. Bei Piastri war es nicht ganz so eindeutig, deswegen ist er erstmal bei der alten geblieben. Du hast es schon angedeutet, er fährt aber auch punktuell mal die neue. Er probiert es halt aus, je nachdem, was ihm dann das bessere Gefühl gibt. Aber es kann ja keine Rede davon sein, dass da jetzt irgendwelche Sonderlösungen gefunden werden für einen Piloten. Da hat auch jemand aus der Community bei uns ganz richtig darauf hingewiesen, das wäre zu Zeiten des Costcap ja auch absurd, wenn man dann irgendwelche Extrawürste noch brät. Das ist einfach gar nicht drin eigentlich. Ja. Sowohl was die Kapazitäten betrifft, gerade vor einer Regeländerung Richtung 2026 hin, als auch Costcap natürlich. Kokolores. Auch diese ganzen strategischen Geschichten, die sind mehr aus der Situation entstanden. Jetzt eben in Spa und in Ungarn waren die letzten 2 Fälle. In Ungarn ist natürlich Lando Norris am Start zurückgefallen und musste sich da was einfallen lassen. Dann hat er mit seiner Boxencrew zusammen eben eine andere Strategie entwickelt, nicht, aber sie haben sich da auf was eingelassen, auf eine riskante Wette, die ist dann zum Glück aufgegangen für Lando Norris, hätte aber genauso gut schief gehen können. Ja. Dass da ein Pilot durch eine Strategie bevorzugt wird, kann man per se nicht sagen. Es ist immer der Pilot, es wird immer der Pilot bevorzugt, der halt im Rennen gerade vorne liegt. Ja. Deswegen war zum Beispiel Oscar Piastri auch so dahinter in Spa, direkt Lando Norris zu kassieren. Er hat da viel riskiert und hat direkt in der ersten Runde ein gutes Manöver umgesetzt, um sich eben vorne dran zu setzen. Das bedeutet dann für ihn, dass er dann die Strategie frei wählen darf. Das ist seit jeher bei jeder Formel 1 Mannschaft eigentlich so, die zumindest mit gleichwertigen Piloten antritt. Ja, das ist Parallele zur Schumi-Ära, kann man da natürlich schon ziehen. Da war es natürlich schon so, dass Schumi immer bevorzugt wurde. Da gab es eine ganz klare Teamhierarchie. Es gab einen Nummer 1 Piloten, einen Nummer 2 Piloten. Auch bei Red Bull wäre das heutzutage mit Sicherheit so. Egal welche Konstellation, man kann davon ausgehen, dass Max Verstappen, zumindest solange er im WM-Rennen noch mitgeigt, die bessere Strategie kriegt. Ja? Und wie gesagt, Zak Brown und Andrea Stella verstehen es absolut blendend, ihre beiden Fahrer dabei Laune zu halten im Moment. Es herrscht eine gute Teamchemie und wie gesagt, die Chancengleichheit ermöglicht es einfach. Die klar formulierten Papaya Rules eben auch. Die sind aber, glaube ich, weit weniger kompliziert, als sie oft gemacht werden. Ich glaube, Papaya Rule Nummer 1 lautet, fahrt euch nicht gegenseitig in die Karre. Und die Regeln 2 bis keine Ahnung, wie viel es da gibt, die sind dann wahrscheinlich schon deutlich spezifischer und auch harmloser. Es ist im Prinzip auch immer wie bei jeder Mannschaft. Ja, man darf sich im Duell gegen seinen Teamkollegen einfach nur innerhalb gewisser Grenzen bewegen. Lando Norris hat diese Grenzen aus Versehen in Kanada mal überschritten. Da ist er dem Oscar Piastri hinten ins Auto gefahren. Das war aber mit Sicherheit keine Absicht. Das passiert eben. Aber diese Teamstruktur, diese Teamhierarchie, die sorgt auf jeden Fall dafür, dass da Ruhe herrscht, dass Beständigkeit herrscht. Und solange der WM-Kampf noch einigermaßen offen ist zwischen beiden, wird es auch so bleiben. Ich bin sehr gespannt, was in den letzten Rennen der Saison passiert noch. Und dann hinsichtlich des nächsten Jahres müssen wir uns eh gleich nochmal unterhalten, was dann passiert, mein Lieber.
Ja, dann machen wir aber kurz nochmal eine Zusammenfassung. Also was sind denn jetzt die Faktoren von McLaren, die das Team so erfolgreich waren, machen? Also erstmal, sie machen sehr schnell sehr viele Fortschritte. Wir erinnern uns, Österreich 23 plötzlich dieses Mega-Upgrade. Natürlich in dieser Zeit, als McLaren dann so langsam, aber sicher dann auch die interne Struktur dann nach vorne gebracht hat. Und seitdem haben sie halt sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Vor allem dann spätestens ab Miami 24, als sie dann ja dann wirklich im WM-Kampf ja dabei waren, aber halt Verstappen schon diesen riesen Vorsprung hatte, sodass es dann im Grunde nicht mehr gereicht hat. Eine ganze Ecke nicht mehr gereicht hat dann für den Titel 24. Abgesehen natürlich vom Konstrukteurstitel, den haben sie natürlich souverän geholt. Aber auch da zahlt sich dann eben aus, dass sie keine Superstars sozusagen haben. Alle ziehen an einem Strang. Es ist eine echte Teamreise, wie Andreas Seller auch an einer Stelle mal gesagt hat. Und da ist dann eben kein Verstappen-Superstar. Und der andere, der wird dann ja sozusagen... muss schauen, wo er bleibt. Letztes Jahr war es Perez, dieses Jahr Lawson und Tsunoda. Ist natürlich auch nicht so, dass Red Bull das mit Absicht macht, aber McLaren kriegt das natürlich viel, viel besser hin und dann machst du eben deine 666 Punkte letztes Jahr in der Konstrukteursweltmeisterschaft.
Diabolisch.
Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr. Das haben sie wahrscheinlich jetzt in wenigen Rennen schon dann geknackt. Ja, und was natürlich auch ein Faktor ist, ist, sie arbeiten an Grundlagen sozusagen, verstehen aber auch ihre Entwicklungsmethoden sehr gut. Und das ist ja was, was zum Beispiel bei Mercedes 22, 23, 24 ein Riesenproblem war. Vor allem 22, 23.
Auch jetzt
aber nicht mehr so schlimm wie vorher, aber trotzdem, ja. Die haben halt ihre Simulationsdaten. Red Bull ist jetzt auch in dem Dilemma. Die funktionieren im Simulator wahrscheinlich auch super gut. Wenn du das an die Strecke dann bringst, dann hast du ein Problem, weil es irgendwie nicht funktioniert. Und dann musst du dann aufgrund der Tatsache, dass man ja im Vergleich zu diesen goldenen Ferrari-Zeiten eben nur sehr limitierte Testmöglichkeiten hat, dann musst du es eben in den freien Trainings dann zum Beispiel dann irgendwie probieren. Oder wir erinnern uns, Perez, wenn er untergegangen ist, hat dann teilweise dann auch einfach nur noch seine Runden gedreht, um dann einfach zu testen. Ja. Er hat dann während Rennen, ich glaube, in irgendeinem Suzuka-Rennen, ich weiß nicht, ob es 24 oder 23 war, ja, aber es war, glaube ich, Suzuka, dann einfach nur noch seinen Stiefel runtergespult, um Daten zu sammeln in einem Rennen. Also so kann es im schlimmsten Fall dann auch mal irgendwie enden. Ja, und natürlich dann eben diese, Stichwort Papaya Rules und Menschenführung, einfach gute Stimmung und Chemie und Struktur im Team. So, aber dann schauen wir noch mal ganz kurz, was Dave schon gesagt hat. Wir können uns jetzt eigentlich darauf verlassen, dass wenn nicht alles schief geht und die Hölle zufriert, dass ein McLaren-Weltmeister am Ende des Jahres vom Podium grüßen wird oder vom Endklassement vielmehr. Piastri oder Norris. Und eigentlich kann man sagen, egal wer es wird dann eine neue Herausforderung, Dave, für McLaren, denn dann kann es natürlich gut und gerne passieren, muss nicht, aber kann, dass dann schon die Ansprüche auch dieser Person anders werden. Oder dass der andere dann sagt, vielleicht suche ich dann doch lieber das Heil woanders. Das glaube ich jetzt zwar erstmal eher nicht. Bei Piastri kann ich mir sogar eher vorstellen, je nachdem, was der für Angebote bekommt. Aber es wird auf jeden Fall eine neue Herausforderung. Plus, Red Bull hat es gezeigt, Benetton hat es gezeigt, irgendwann, wenn du erfolgreich genug bist und das lang genug dann sozusagen der Fall war, dann klopfen immer mehr andere Teams an, wollen Leute abwerben. Dann gibt es dann intern natürlich dann auch irgendwann mal Kompetenzgerangel, weil dann der ein oder andere sagt, hey, aber ich bin sozusagen derjenige, der das meiste beigesteuert hat. Jetzt möchte ich auch mehr Verantwortung, mehr Geld, was auch immer. Wenn du es da nicht kriegst, dann ist die Gefahr groß, dass so langsam aber sich ja alles auseinanderbröselt.
Also keine Ära hält ewig, ja. Ferrari hat ein paar Jahre gehalten, Mercedes hat noch ein bisschen länger gehalten. Red Bull hatten wir jetzt immer mal wieder so Episoden von 3, 4, 5 Jahren, wo sie sehr erfolgreich waren und dann ging es doch wieder bergab. Wir sind jetzt mehr oder weniger noch am Beginn vielleicht einer McLaren-Ära. Das wird sich dann natürlich zeigen, wenn der Bruch zum nächsten Reglement kommt, ja, ob sie dann ihren Vorsprung rüber retten können, ob sie dann immer noch tonangebend sind und vorne mitfahren können. Das ist ja keineswegs sicher. Ich glaube schon dran. Einfach weil Kontinuität herrscht, weil Ruhe herrscht, weil sie einige technische Kniffe auf jeden Fall rüber retten können ins nächste Reglement. Aufhängung, Reifen, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das sind Dinge, die können wahrscheinlich ihnen auch nächstes Jahr nützen. Auch unter der neuen Aerodynamik, unter den neuen Motorenregeln, wie auch immer. Sie haben Mercedes als Motorenpartner übrigens. Das ist hinsichtlich der Kontinuität in dem Kontext sicher auch wichtig. Man geht davon aus, dass Mercedes wahrscheinlich wieder die beste Power Unit bringen wird vom Start weg oder eine der besten auf jeden Fall. Daran wird es schon mal nicht scheitern. Aber das Spannendste wird, und du hast es schon gesagt, die Teamdynamik zwischen den Fahrern dann. Einer von beiden wird wahrscheinlich Weltmeister werden dieses Jahr. Und je nachdem verschiebt sich dann eben vielleicht die interne Hierarchie oder auch nicht. Und dann kann man sagen, naja, ich bin Weltmeister, das ist jetzt mein Team, ich bin jetzt hier die Nummer 1 und ich erhebe halt Ansprüche auf, bevorzugte Behandlung vielleicht oder eben bessere Strategie, was auch immer. Kann sein, wissen wir nicht, ja. Andererseits haben Zak Brown und Andrea Stella jetzt wirklich mehr als genug Zeit, sich auf diese Situation vorzubereiten. Sie managen das bisher ganz hervorragend auf jeden Fall. Zumindest dieses Jahr, letztes Jahr gab es da noch ein paar Fragezeichen, gerade Ungarn letztes Jahr, wir erinnern uns da noch dran, als Lando Norris den Piastri nicht vorbeilassen wollte, gefühlt das halbe Rennen lang, obwohl ihm sein Renningenieur in den Ohren lag, da sah es noch ein bisschen anders aus, dieses Jahr machen sie es perfekt bisher und sie haben, wie gesagt, lange Zeit sich das zu überlegen, wie gehen sie dann mit der neuen Situation um im nächsten Jahr, wenn sie dann einen Weltmeister haben. Geht es dann einfach wieder bei Null los in Australien beim ersten Rennen? Ist Australien das erste Rennen? Ich hoffe doch sehr.
Müsste eigentlich.
Müsste, ne? Also es ist ja auch ein gangbarer Weg, dass man sagt, die Karten werden neu gemischt, alle fangen wieder bei Null an, ihr werdet gleichberechtigt behandelt, bis eine Situation eintritt, wo man dann den einen oder den anderen bevorzugen muss. Ja, es kann ja auch genauso gut sein, dass wer auch immer von den beiden Weltmeister wird, der erlebt dann einen miesen Start in die nächste Saison. Dann sind aber andere Teams vorne mit dabei und dann ist der Nicht-Weltmeister McLaren-Pilot auf einmal weiter vorne und kann um die WM fahren, aber nur, wenn man ihn dann abschirmt nach hinten. Kann gut sein, dass der Weltmeisterpilot dann für den anderen fahren muss. Das wird sicher keinem gefallen. Aber das ist natürlich die Aufgabe an Andrea Stella, an Zak Brown, das dann zu managen. Wir sind sehr gespannt, wie es laufen wird. Wir sind auch sehr gespannt, was ihr denn davon haltet. Ja? Glaubt ihr, sie können das gut managen oder wird McLaren schon ab der nächsten Saison langsam anfangen, auseinander zu bröckeln? Wir wissen es auch nicht.
Tja, dementsprechend lasst uns gerne Kommentare da, wenn ihr auf YouTube zuschaut, denn wir tauschen uns immer gerne mit euch aus. Wir antworten auch eigentlich auf jeden Kommentar. Wenn wir doch mal einen übersehen sollten, dann sorry dafür, aber es ist immer spannend. Ihr bringt da auch immer tolle Perspektiven mit rein. Wir lernen auch von euch, also so ist es nicht. Und dann seid versichert, wir haben noch viele schöne Videos für euch in der Pipeline, jetzt auch in der Sommerpause. Freuen uns natürlich dann schon auch auf die Grand Prix, vor allem eben dann die erste nach der Sommerpause in den Niederlanden. Und wäre schön, wenn ihr uns da begleiten würdet. Lasst uns ein Abo da, wenn euch das gefallen hat. Like und ein Hype, auch ganz wichtig. Wenn ihr auf YouTube seid, auf Mobilgeräten funktioniert das.
Hype.
Hilft extrem, ja. Aber damit soll es gewesen sein. Danke für eure Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video.
Ja, die XXL-Folge habt ihr hiermit überstanden auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Ciao.